Und ja, jede einzelne Facette ist auch manchmal unlustig und überhaupt nicht spaßig. Und das gehört aber nun mal zum Leben dazu. Deswegen zweifle ich aber nicht an meiner Berufswahl oder an der Phase. Und auch das ist eben Phase. Es ist eben auch im Moment so ein Lebensabschnitt. Ich bin heute total glücklicher Unternehmer, jetzt schon seit 10 Jahren. Aber ich war auch jahrelang glücklicher Angestellter. Und ich möchte auch diese Zeit nicht missen. Ich blicke nicht zurück und sage, boah, 13 verschenkte Jahre damals im Verlag und Angestellter. Davor war ich ja freier Journalist und ich sagte ja Fotograf und freier Autor und bla bla bla. Das sind überhaupt keine verschenkten Jahre gewesen. Ich würde sogar behaupten, ich brauchte diese Zeit, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe.
Hallo und herzlich willkommen zum Karriereweg-Podcast. Du möchtest deine Karriere auf die nächste Stufe heben, eine bessere Position ergattern, vielleicht sogar mit besseren Konditionen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katrin Moser, Karriereexpertin und deine persönliche Unterstützerin auf dem Weg zu deiner Traumstelle. Ich versorge dich mit wertvollen Tipps und Strategien, die deine Karriere garantiert auf ein neues Level bringen. Lass uns gemeinsam deine beruflichen Träume verwirklichen. So, guten Morgen, meine Lieben. Wir sind live bei meiner Show Herzensbusiness. Ich bin Katrin Moser. Ich helfe ja meinen Kunden bekanntlich dabei, ihre Traumstelle zu finden. Und ich bin super glücklich über unseren heutigen Gast. Total cool, dass er zugesagt hat. Jochen May ist bei uns. Ja, sehr bekannte Größe aus dem Fernsehen auch. Und für alle Karriereberater, die Karrierebibel ist ja wirklich unsere Bibel, ne? Von dem her, ich freue mich, dass du da bist, Jochen. Und stell dich doch einfach mal kurz selber vor, das wäre cool.
Naja gut, du hast ja schon fast alles gesagt. Also Jochen May, Karriere, den Rest kann man nachlesen, machen wir es kurz. Bin seit 30 Jahren in diesem Business, also jetzt nicht im Online-Business, aber natürlich dieses ganze Thema Job, Karriere und so weiter, bin ja eigentlich von Haus aus Journalist. Von daher habe ich mich schon vor 30 Jahren angefangen, damit zu beschäftigen mit diesen Themen. Also ein Urgestein sozusagen.
Ja, sehr schön. Ich frage ja immer meine Gäste, das finde ich auch immer wieder spannend, weil die Show ja auch Herzensbusiness heißt. Wie kamst denn du zu deinem Herzensbusiness? Vom Journalismus zu dem, was du jetzt tust?
Genau. Ne? Lange, lange Geschichte. Ich versuche sie, so eine Frage ist immer gefährlich bei mir. Also dann komme ich ins Reden und dann kurz lang. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das denn immer sehen und hören wollen. Also ich versuche es mal kurz zu machen. Staccato-Stil. Ursprünglicher Wunsch, Schauspieler zu werden. Festgestellt, dass ich aber nicht so familienkompatibel bin, halt auch ein Familienmensch. Bin jetzt mit meiner Frau auch schon seit 35 Jahren zusammen und seit 33 Jahren verheiratet. Also von daher hab dann überlegt, was ist artverwandt, kam auf den Moderator, vom Moderator, wie wird man Moderator, kam ich auf den Journalist, bin dann Journalist geworden, ja. Habe mich 1000 Volontariate beworben, nie bekommen, habe es dann autodidaktisch gelernt, habe für viele, viele Sachen gearbeitet, ich war schon freier Fotograf auch, ich habe also wirklich in allen Mediengattungen gearbeitet, fürs Fernsehen, fürs Radio und so weiter und so fort. Und was gab es für Themen? Ich habe meine Nische gesucht, das war Wirtschaftsjournalismus, damals ein spannendes Thema, noch nicht so gut besetzt. Deswegen bin ich von Haus aus auch Volkswirt und Politologe, habe also beide Themen studiert. Habe jahrelang für die Wirtschaftswoche gearbeitet, insgesamt 13 Jahre, war da schon nach einem Jahr Ressortleiter, habe da dann das Ressort Beruf und Erfolg dann auch geleitet. Also die Themen waren schon immer dann auch meine. Und als dann 99 der neue heiße Scheiß auf den Markt kam, nämlich Blogs, habe ich angefangen zu bloggen. Verschiedene Blogs geschrieben, auch für die Wirtschaftswoche. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, als Journalist willst du auch mal was Dauerhaftes machen. Habe dann ein Buch produziert. Dafür dann einen Verlag gesucht, gefunden, DTV. Dieses Buch heißt Die Karrierebibel. Und dann habe ich natürlich irgendwann gesagt beim Buch, ach, das ist ja eigentlich eine coole Idee, das gab es damals noch nicht. Lass uns doch das Blog zum Buch machen. Gesagt, getan. Die Webseite kennt man heute. Das Buch ist jetzt schon über 10 Jahre alt, in 10 Sprachen übersetzt und über 100.000 Mal verkauft und lalala. Also auf jeden Fall am Ende des Tages die Karrierebibel daraus entstanden. Und all das, was danach gekommen ist, ist im Prinzip immer im Zusammenhang mit der Karrierebibel. Inzwischen gibt es ja eine ganze Gruppe. Wir haben mehrere Webseiten, eine eigene Jobbörse und. Also Karrieresprung, Karrierefragen. Dies und jenes macht ganz viele verschiedene andere Sachen noch. Also von daher so ein bisschen, wenn du mich immer fragst, was machst du heute? Schwierige Frage. Ich weiß es selber nicht genau. Bin ich Coach, Berater, Trainer, Dozent an der Uni, Blogger, Unternehmer, Selbstständiger? also irgendwie alles.
Ja? Ja, du hast 10 Leben in einem sozusagen.
So ungefähr, aber man kann zusammenfassen immer mit irgendwas mit Medien. Also ich habe jetzt neulich bei Threads, also diesem neuen Meta-Twitter-Klon, habe ich auch geschrieben, Medienfuzzi. Also das ist so irgendwie, wenn sich was durchzieht, dann ist es irgendwas mit Medien. Da war ich immer schon irgendwie drin. Mhm.
Ja, spannend. Ich dachte ja, ich muss mich mal selbst outen. Ich dachte jahrelang, die Karrierebibel, das ist sowas wie Wikipedia, hab mir da vorgestellt, eine ganze 30 Leute, die da arbeiten, weil das hat so viel Material da drauf. Ja. Hast du das alles selber geschrieben?
Nein, ich habe natürlich auch Mitarbeiter. Also wir haben Redaktionen, wir haben festangestellte Redakteure. Also ich bin heute der nächste Beruf Verleger, wenn du so willst. Wir haben natürlich auch Redakteure, wir haben freie Mitarbeiter auch. Also es ist natürlich auch ein größeres Unternehmen, was man immer gar nicht so sieht und auf dem Radar hat. Ja, ich habe natürlich am Anfang sehr viel selber geschrieben, klar. Die ersten, lass mich nicht lügen, 5, 6 Jahre oder sowas war ich bestimmt alleine. Also die Karrierebibel gibt es seit 2007. Mhm. Ich glaube, so die ersten 5 Jahre war ich allein und da habe ich tatsächlich alles selber geschrieben. Irgendwann habe ich mir dann von meinem Gehalt, ich war ja noch bei der Wirtschaftswoche angestellt, also ich habe das immer nach Feierabend gemacht oder am Wochenende und dann vorgeschrieben. Und ich glaube, ich hatte dann 2013 oder sowas den ersten Praktikanten, den ich natürlich dann auch bezahlt habe von meinem Gehalt. Damals gab es auch noch keine Umsätze auf der Karrierebibel. Mhm. Also habe das alles investiert und dann kam der erste festfreie Mitarbeiter, also ein Pauschalist, dem ich halt monatlich was bezahlt habe. Nee, es gab vorher noch 2, 3 andere Praktikanten, aber wie auch immer. Es gab ein paar Praktikanten und dann der erste Pauschalist und so hat sich das dann halt peu à peu entwickelt. Und ja, wir haben heute, witzig, dass du es mit Wikipedia sagst, man hat mir auch schon ein paar Mal gesagt, Wikipedia für Job und Karriere so. Und ja, das ist von der Füllmenge einfach, klar. Aber es ist halt gewachsen über Jahre. Ne? Wenn du überlegst, 2007, wir haben 17 Jahre jetzt. Ne?
Mhm. Ja, ich finde auch sehr spannend, wie du zu dem Thema Karriere gekommen bist, weil du, also ich komme ja aus Human Resources, war da 20 Jahre und dann liegt es ja so auf der Hand, ne? Ist ja so praktisch, ich bin die andere Seite der Recruiter und kann das dann spiegeln, den Kunden. Jan, wie bist du da auf dieses Thema gestoßen?
Es gibt so sieben Themen, die praktisch die Menschen durchweg beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle zusammengezählt habe. Es ist halt so dieser ganze Bereich Beziehungen, Paare, Liebe, Sex, Sport, Fitness, Gesundheit und Ernährung. Nee, ich glaube, Ernährung ist nochmal ein Sonderfall und dann Gesundheit und so. Und ich am glaub, Ende
sind sich
ja genau. Es gibt also so sieben große Bereiche, die Menschen immer beschäftigen. Und einer davon ist halt Job und Einkommen und Gehalt. Das ist so ein Bereich, das interessiert die Menschen immer. Und da ich ja jetzt, wie gesagt, von Haus aus eigentlich Wirtschaftsjournalist bin und mich eben auch für Wirtschaft interessiert habe, habe ich mir überlegt, naja, ich könnte jetzt sozusagen den großen Wirtschaftsjournalismus machen, also so Unternehmen und so, ne, oder Politik und Wirtschaftspolitik und so weiter. Das hat mich nie wirklich interessiert. Ich war immer sehr nah, ich wollte immer sehr nah an den Leuten dran sein. Und das ist halt dieses Thema Job, Karriere und alles, was da sozusagen in dieses Umfeld passt. Und das ist eben der Lebensalltag von vielen, vielen Menschen. Und das rund 40 Jahre lang. Also wenn du dir überlegst, irgendwann mit, keine Ahnung, 20 oder sowas steigst ins Berufsleben ein und mit 67 scheidest du dann wieder aus. Das sind sogar 47 Jahre. Das ist eine wahnsinnig lange Spanne, in der du dich halt wirklich mit diesem Thema beschäftigst. Und je nachdem, wie es läuft, rauf oder runter, beeinflusst das massiv deine Lebensqualität natürlich. Ja. Hast du ein Einkommen oder hast du viel oder mittel oder bist unglücklich im Job und, und. Das ist halt ein Monster-Thema. Und da den Menschen mit Rat und Tat sozusagen zur Seite zu stehen und sie da durchzunavigieren mit Know-how und so, das fand ich extrem spannend. Ne? Also wirklich nah an den Menschen sein, Journalist sein können, aber eben auch gleichzeitig so ein bisschen so der Ratgeber, der gute Onkel an der Seite sein. Und das ist mega spannend. Das hat mich an diesem Thema extrem gereizt. Weil viele meiner Kollegen, also Journalistenkollegen, sind dann eher in den Bereich Geld gegangen, Finanzen, Börse, Spekulation oder eben Unternehmenspolitik oder überhaupt Unternehmen, Märkte und so weiter. Oder Technik, auch ein großes Thema. Einer meiner Volontäre, der heutige Chefredakteur vom Handelsblatt, der Sebastian Mattes, der hat mal bei uns im Ressort angefangen und ist dann aber ins Technik-Ressort gewechselt. War dann da Ressortleiter und heute, wie gesagt, ist er Chefredakteur vom Handelsblatt. Aber der hat mal als Volontär bei mir angefangen, witzigerweise. Ja, und auch der hat sich da erstmal so ein bisschen reingefuchst. Ne? So.
Ja. Ja, es ist spannend. Das ist vielleicht von uns eine Parallele auch. Ich hatte ja auch so eine Corporate-Karriere im Management und habe aber gemerkt, dieses nahe Menschsein, was du gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich das, was wirklich so einen bereichert auch. Also immer, wenn ein Kunde von mir einen Job findet, fühle ich mich so, wie ich selber den Vertrag bekomme. Ne?
Ja,
also
ja, genau.
Ich freue mich wie ein kleines Kind und es kann mir viel mehr geben, wie jetzt da irgendwie in der Corporate-Welt zu sagen, Projekt X abgeschlossen. Ne?
Ja. Ich glaube, ja. Ich habe in meinem Xing-Profil auch stehen Helfersyndrom oder sowas. Also das ist schon auch bei mir drin. Also ich helfe halt gerne Menschen in irgendeiner Form. Ich finde das auch extrem befriedigend. Klar, es ist auch befriedigend, wenn du sagst, du bist irgendwie unabhängig und hast dein eigenes Unternehmen, bist erfolgreich. Na klar, das ist auch schön. Und es wird natürlich auch gerade bei LinkedIn immer nur dieses Erfolgsding da und reich werden bis Donnerstag, ne, so ungefähr. Und so. Das ist aber gar nicht so sehr mein Antrieb. Also es ist schön, wenn das hat und wenn es fehlt, ist natürlich blöd. Ich sage mal, Unternehmer sein ist toll, wenn es läuft und es ist die Hölle, wenn es nicht läuft. Ne? Weil es fängt dich ja keiner auf. Ne? Im Unternehmen sind vielleicht noch andere irgendwie, die fragen als Unternehmer oder so, als Selbstständiger, fängt dich da halt keiner auf. Ne? Dann scheiterst du halt und im Zweifelsfall kenne ich auch in meinem Freundeskreis Leute, die mit ihrer Selbstständigkeit gescheitert sind. Das ist nicht schön. Und dann sind die vielleicht noch verschuldet oder so hinterher. Ne? Also das ist kann alles passieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist halt, und das befriedigt mich viel mehr, wenn du Feedback bekommst, wenn du mitkriegst, du hast jemandem geholfen. Da hat sich ein Leben verändert, aber zum Positiven hin in irgendeiner Form. Das finde ich halt total spannend. Ne?
Ja, wir haben auch schon die ersten Kommentare. Die Diana Roth ist hier. Die ist ja eine ganz bekannte Personalerin auch und sie sagt, sie liebt deine Bücher. Ja, hallo, schön, dass du da bist, Diana.
Wo ist das?
Und ihr dürft natürlich auch alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Und wenn der Bewerbungsschuh euch irgendwo drückt, stellt ruhig die Frage und nutzt jetzt, dass Jochen da ist. Wir haben schon fast 50 Zuschauer. Also hier ist schon was los.
Ja, sehr schön.
Genau.
Herzlich willkommen an alle.
Genau. Und ich habe ja ein bisschen natürlich über dich gelesen auch und habe gesehen, oder ja, du bist ja bekannt auch von dieser Sendung Jobswitch, die es bei Vox gab.
Letztes Jahr, ja.
Und das Faszinierende war ja, dass also für die Zuschauer sah es ja so aus, wie ihr sucht praktisch, also du und der Benjamin Peak war das, ne? Ihr sucht
genau.
So praktisch
und die
für die, ihr sucht für die Kandidaten, für die Kunden den passenden Job, aber ich glaube, in Wirklichkeit war das ja schon viel mit Zusammenarbeit und Voranalyse mit den, was man halt im Fernsehen nicht sieht. Ne?
Genau.
Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen, wie das so gelaufen ist.
In der Tat, also man sieht im Fernsehen immer weniger, als tatsächlich gelaufen ist. Das liegt aber einfach an der Sendung, an so einem Konzept selber. Ich meine, das, was wir im Alltag machen als Jobcoaches oder Begleiter oder so, das ist natürlich ein langweiliges Fernsehbild. Ne? Also man muss immer sagen, du musst ja schon von den Schnitten her das Ganze mal so zusammenbringen, dass es für den Zuschauer spannend ist. Denn nichts ist ja schlimmer, wenn die Leute sagen, boah, langweilig, ich zapp mal rüber in einen anderen Sender. Also insofern wird das alles immer total zusammengeschnitten und natürlich die spektakulärsten Bilder kommen dann am Ende ins Fernsehen. Das, was Brot- und Buttergeschäft ist, was du halt auch machen musst, ist aber tendenziell so langweilig für das Fernsehbild, dass es halt rausgeschnitten wird beziehungsweise gar nicht erst gedreht wird. Die Arbeit gemacht wird. Trotzdem. Und so. Also, wie ist es gelaufen? Wir haben natürlich vorher ein langes, langes Casting gehabt von den Kandidaten. Also, es gab über 1000 Bewerber für die Sendung und das finde ich schon sehr, sehr spektakulär, weil natürlich die Sendung da noch gar nicht bekannt ist. Und ich habe bis heute, Chapeau, großen Respekt vor allen 6 Kandidaten, die es am Ende gemacht haben, weil die offenbaren sich ja auch im Fernsehen. Die wussten auch gar nicht, was wirklich auf sie zukommt, machen sich im Zweifelsfall, was wir immer gesagt haben, das wollen wir auf keinen Fall. Wir führen keine Menschen vor. Ich hasse diese Formate, die es da auch im Fernsehen gibt, wo Leute so, ich sag mal, sprichwörtlich nackig gemacht werden und bloßgestellt werden und so, haha, und dann kann man sich daran delektieren, wie die scheitern oder so, oder wie doof die sind. Sowas will ich auf keinen Fall machen. Aber trotzdem gehen sie ein Risiko ein und natürlich, das war ja das Konzept der Sendung Jobswitch, sie kannten den neuen Job nicht. Es gab ja diesen sogenannten, bei uns sogenannten Blindfold-Moment, wo sie die Augenbinde bekamen und wo wir ihnen dann sagen, das ist dein neuer Job und dann nehmen sie die Augenbinde ab und dann erst wissen sie, was wirklich auf sie zukommt. Und da gehört ganz gescheit viel Mut dazu, das zu machen. Das ist halt das Ende-Konzept gewesen, sich darauf einzulassen, okay. Und ja, es kann auch scheitern. Und es haben auch nicht alle Jobwechsel, das muss man heute natürlich sagen, haben nicht alle geklappt. Also wir haben eine Quote von, ich glaube, 50% oder sowas. Also von 3 haben geklappt und 3 haben nicht geklappt. Wobei wir die natürlich aufgefangen haben. Also das, was man dann gesehen hat, ist dann sozusagen der erste Moment. Aber wenn es dann nicht geklappt hat, dann haben wir trotzdem noch weitergesucht für die. Das war dann im Zweifelsfall, aber fürs Fernsehen halt, ich weiß, kostet ja auch ein Geld, ne, sowas zu drehen. Das haben wir dann halt nicht mehr gedreht, aber wir haben halt trotzdem noch so weit wie möglich die halt dann begleitet. Aber wie sind wir vorgegangen? Naja, wir haben die Kandidaten, also auch hier kannten die nicht, ne? Also beim Cast haben wir natürlich drauf geachtet, das ist aber auch wieder so für die Sendung natürlich, dass du so alles abdeckst. Jüngeren, der Älteren, eine alleinerziehende Mutter, ein Paar mit Kind, verheiratet, aber ohne Kind und so weiter. Also so, dass du einen Querschnitt der Bevölkerung einfach mal abdeckst und dann eben auch, ich sag mal, Leute mit nur einer Ausbildung, studierte Leute, also wirklich so versuchen, einen Querschnitt zu kriegen. War nicht immer einfach und wir kannten die wirklich nicht. Und dann haben wir die halt tatsächlich auch vor laufender Kamera das erste Mal kennengelernt. Im sogenannten Loft, also das ist dieser Dreh in Köln, wo wir sie dann kennengelernt haben. Und von diesen Gesprächen, die haben manchmal 2 Stunden gedauert, hat man dann vielleicht in der Sendung 3 Minuten oder sowas.
Ja, klar, ja. Also,
das ist wirklich, weil willst du 2 Stunden lang gucken, wie wir einen Menschen interviewen, da selbst du natürlich weg. Ja, so, also haben wir die viel länger gesprochen und auch danach konnten wir natürlich mit denen noch telefonieren und machen und tun. Und dann haben wir natürlich unseren Job gemacht. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, der Ben war ja vor allen Dingen dafür zuständig, als Psychologe diesen Fragebogen, diese Matching-Box, die er da entwickelt hatte, zu machen. Also das ist halt schon evaluierter Fragebogen, ich glaube mit 150 Fragen, wo wir dann hinterher so ein Persönlichkeitsprofil von den Kandidaten bekamen. Also Persönlichkeitsprofil im Sinne der Big Five, ne, dieser 5 Extraversionen, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, über euch bringen sie gerade nicht zusammen. Also diese 5, das ist ja das anerkannte Persönlichkeitsmodell in der Psychologie, sodass wir wissen, wie ist die Ausprägung, was passt an denen. Weil unser Ansatz war immer, nicht einen Job zu finden, der zu dem Lebenslauf vor allen Dingen passt. Also das muss man natürlich auch gucken, sondern einen Job zu finden, der zur Persönlichkeit passt. Denn nur dann, sind wir davon überzeugt, wirst du auch wirklich glücklich. Also der Job muss nicht zu deinen Qualifikationen passen. Die sind ja sowieso alle Quereinsteiger gewesen als bei JobSwitch. Sondern es musste vor allen Dingen zur Persönlichkeit passen. Und da war der Ben so ein bisschen in der Primus Inter Pares, der das Ganze dann so ein bisschen vorangetrieben hat in den Fragebogen. Und dann haben wir uns halt nochmal, nachdem wir viele Interviews mit denen hatten und die auch so ein bisschen kennengelernt haben, haben wir uns dann zusammengesetzt, Auswertung von Ben bekommen. Das haben wir dann auch nochmal gedreht, weil das war nochmal ganz spannend, ist aber auch nur ganz klein in der Sendung. War ein längeres Gespräch. Und dann haben wir halt angefangen zu überlegen, was könnten Branchen oder auch Jobs für unsere Kandidaten sein. Und dann musst du natürlich sagen, dann sind wir dann auch irgendwann losgegangen mit dem Lebenslauf, den wir dann natürlich auch optimiert hatten. Aber dann gehen wir halt los zu potenziellen Arbeitgebern. Und wir drei haben halt auch ein gutes Netzwerk gehabt und haben dann versucht, passende Arbeitgeber zu finden. Und
für ja, das ist ja auch nicht einfach. Ne? Das stelle ich mir nämlich als die Herausforderung vor, wenn da jetzt einer kommt und sagt, du, ich habe hier jemanden, kannst du mal einstellen?
Ja, und auch für die ist es ja ein Leitmoment. Also das war tatsächlich auch ein Showstopper ganz oft. Wir hatten tolle Unternehmen gefunden, auch potenziell gute Jobs. Und dann kommt halt der Personalchef und sagt, nee, also ich muss mit dem aber ein Vorstellungsgespräch führen oder mit der Kandidatin. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht, weil dann kennt die den Job ja schon. Und es gibt diesen Blindfold-Moment und das muss eine Überraschung sein. Wir sind die Leute mit den Sprechern. Wir erzählen dir alles. Wir haben natürlich auch Videos gemacht. Die haben dann so Bewerbungsvideos aufgenommen, praktisch eine Blackbox gesprochen, um sich selber vorzustellen. Aber für irgendwen, sie kannten ihn ja nicht. Und wir haben die dann verkauft bei den Unternehmen. Ja. Also nicht nur unsere Kandidaten-Chapeau waren sehr, sehr mutig, sondern auch die Arbeitgeber, die sie am Ende eingestellt haben, waren wahnsinnig mutig, weil auch die mussten die Katze im Sack kaufen. Ja gut, es gibt eine Probezeit, klar, das haben wir denen auch immer so verkauft, haben gesagt, komm, ihr habt doch eine Probezeit. Ja, also im Zweifelsfall kannst du den nach 2 Wochen wieder loskriegen. Und ganz ehrlich, die Werbewirkung, die du da im Fernsehen hast, die ist allemal mehr wert als das Gehalt, was du dem Kandidaten monatelang bezahlst, wenn es denn nicht klappen sollte. Also das Tauschgeschäft für dich ist ja allemal besser. Das Risiko ist so gering für dich eigentlich, ne? Weil im Zweifelsfall hast du wahnsinnig viel Werbewirkung. Sei doch mal mutig. Aber tatsächlich gab es auch Unternehmen, die gesagt haben, oder Personaler, was ich überhaupt nicht verstanden habe, die dann gesagt haben, nö, meine ich. Wenn ich mit dem kein Vorstellungsgespräch führen kann, so unser Prozess steht, wenn wir das nicht so machen, Prozessschema F, dann stellen wir den nicht ein, dann machen wir es.
Ja.
Dann nicht. Dann geht's auch.
Personaler, die sind ja nicht gerade dafür so bekannt, dass sie da risikofreudig sind. Ne?
Hab ich auch wieder festgestellt, wobei, wie gesagt, nach gesundem Menschenverstand das Risiko, also wir haben dann auch tatsächlich, wir sind dann, am Anfang sind wir über die Personaler gegangen und haben festgestellt, die mauern, aus mir völlig unverständlichen Gründen.
Ja.
Und dann sind wir über die Geschäftsführer oder die Pressestelle gegangen. Und auf einmal gingen die Türen auf. Und dann der Geschäftsführer so, ja, seid ihr bescheuert, das abzuwürgen? Also die Innenschwerkung, wenn ich da als Top-Arbeitgeber, ich meine, hier haben wir alle Fachkräftemangel, wenn ich da als Top-Arbeitgeber im Fernsehen auftauche und sage, hier, ich habe den Traumjob für einen Kandidaten, das ist ja, ne, und dann hier die Sendezeit, da habe ich hier 15 Minuten redaktioneller Teil im Fernsehen, nehme ich. Ja, so die Pressestelle.
Mhm. Ja, klar. Und hast du das Gefühl gehabt, haben die es aber trotz allem ernst gemeint, also mit den Kandidaten? Ja. Also das schon.
Einer nicht. Also tatsächlich hat uns ein Arbeitgeber verarscht. Das ist tatsächlich dann auch einer von den Jobs, die gescheitert sind. Der hat uns echt verarscht. Also die haben eine Riesenshow gemacht und wir dachten, geil, Traumjob. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber auch da haben wir gesagt, wenn es nochmal zu einer zweiten Staffel kommt, werden wir das auch anders lösen, um uns, also die anderen waren alle ehrlich, aber einer hat uns tatsächlich verarscht. Riesenshow abgefeiert und wir haben gesagt, geiler Job, super. Und eine Woche später hat uns die Kandidatin angerufen und gesagt, du, ich sitze jetzt an einem ganz anderen Schreibtisch, hier ist total, die haben mich hier praktisch schon zur Seite geschoben. Ich weiß gar nicht, ob es den Job tatsächlich so gibt.
Das ist natürlich nicht schön, ja.
Nee, da waren wir richtig pisst und tatsächlich, wir waren noch kurz drauf zu sagen, das zeigen wir jetzt auch im Fernsehen. Also, und wenn wir es nur im Off sprechen und Bilder zeigen. Aber dann war sozusagen die Maßgabe, und das finde ich dann auch wieder, muss ich wieder sagen, finde ich toll, auch die Größe vom Sender. Wir haben gesagt, es ist eine positive Sendung. Wir wollen hier keine Bad Vibrations haben. Das ist eine durchweg positive Sendung. Wir führen keinen Menschen vor. Und wir, auch wenn die uns verarschen, ist natürlich super ärgerlich. Also hinten im Hintergrund gab es mächtig Gewitter, ne? So, aber außen hin wollen wir das nicht. Wir wollen jetzt auch keine in die Pfanne hauen, weil wir einfach diese negativen Vibrations an der Stelle nicht haben wollen. Wir wollen ein positives Format sein. Wir wollen zeigen, und das finde ich eben gut, deswegen war ich auch dabei, ne? So, wir wollen zeigen, was ist möglich. Was kann man machen? Wie kann man wirklich auch seinen Job wechseln? Auf welche Gedanken kann man kommen? Und das ist eben so ein bisschen so Entertainment auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber educational. Also wir haben natürlich eben auch Leute inspirieren wollen mit der Sendung.
Weißt du, auch nicht nur die Kunden, also nicht nur die Bewerber, ich finde es halt auch für HR oder fürs Unternehmen ganz wichtig, mal zu sagen, hey, wieso nicht mal einem Quereinsteiger einfach eine Chance geben?
Ja. Und das sind ja auch ganz tolle Menschen. Also das ist, ja, die haben dann halt einen Bruch im Leben oder sowas, aber was sind das für wahnsinnig tolle Menschen auch, wie gesagt, so mutig zu sein, ja, dass sie einfach auch, also ich denke da an meine Becky, die ich da nach Mauritius als Wedding-Plannerin gebracht habe, irgendwie ist wirklich ausgewandert mit zwei Koffern. Die hat das uns auch gesagt in diesem Loft, wo wir sie halt kennengelernt haben. Nö, sie wäre auch bereit, irgendwie komplett ins Ausland zu gehen und alles zu verkaufen und nur noch zwei Koffer und dann geht sie ins Ausland. Und tatsächlich hat sie das.
Ja, das erinnert mich ja gerade an mich selbst. Wir sind damals auch ausgewandert und jeder von uns hatte auch zwei Koffer, genau. Ja,
genau. Alles komplett sackpack verkauft, sich von den Freundinnen verabschiedet und die lebt jetzt schon seit über einem Jahr in Mauritius, ist da total happy, ist natürlich auch eine super, super Insel, sehr schön da. Also die ist super happy und von da aus, wir haben ja auch gesagt, die muss ja auch nicht jetzt die nächsten 20 Jahre Wedding-Plannerin auf Mauritius sein, aber von da aus stehen ja alle Türen offen. Ja, also die hat auch immer gesagt, ihr Traumland ist eigentlich, sind die USA, da ist natürlich die Einreise viel komplizierter. Ja. Sendung wäre das gar nicht gegangen, bis du da die Green Card oder sonst was durchbringst. Die sind ja super, super streng. Also hätte nicht gegangen. Aber ich sage, wenn du da jetzt 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang Weddingplanerin auf Mauritius bist, erfolgreich, kannst du danach nach Hawaii gehen oder sowas oder in irgendein großes Hotel und bietest dich da an mit dem Track Record, mit der Erfahrung, die nämlich da mit Handkuss. Ja, also überhaupt kein Problem.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Ich habe ja auch manchmal Kunden, wo man dann sagt, weißt du, ein Zwischenschritt ist vielleicht nötig, um dann die Weiche richtig zu stellen. Ne?
Genau, aber schon in die richtige Richtung. Also das mit dem Wedding Planning, das ist schon ihr Traumberuf. Nur vielleicht ist es jetzt nicht ihr Traumland. Also es ist ja nicht hässlich, ja so, aber ihr Traumland, es ist ja ein Paradies sogar. Aber ihr Traumland, wahrscheinlich braucht sie schon ein bisschen mehr Action, ist wahrscheinlich eher Amerika, hat sie auch immer so gesagt. Da reinzukommen ist halt eben nicht leicht. Mit Arbeitserlaubnis und allem drum und dran wissen wir ja alle. Aber mit der Zwischenstation Mauritius sammelst du die Erfahrung. Das ist ja nun mal auch eine Hochzeitsinsel, wo ganz viele hinfahren. Ich selber habe da Silberhochzeit gefeiert. Also von daher war echt ein Träumchen. War da jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal in Mauritius. Also echt schöne Insel. Und mit dem Hintergrund kann sie sich ja danach, keine Ahnung, vielleicht geht sie auch zu einer großen Hotelkette und sagt dann, ich baue für euch die Hochzeits-, die Wedding-Planning-Section auf. Dann halbjährlich durch die verschiedenen Stationen von so einer großen Kette und wird Wedding-Planerin, Planerin und auch als früher ein Typ, den ich kennengelernt habe in der Cocktailbar in Köln, im Shepherd's. Das war oder ist eine ganz tolle Cocktailbar am Rathenauplatz. Und der ist dann tatsächlich auch in eine Hotelkette gegangen und hat für die Bars aufgebaut. Der ist auch prämiert gewesen, so als beste Bar Deutschlands und so weiter, weil der ganz tolle Cocktails auch hat. Und der kreiert jetzt für diverse Bars die Signature Drinks und so weiter und tingelt durch die Weltgeschichte. Ist natürlich auch nicht familienkompatibel, aber super genialer Job und reist durch die Weltgeschichte und hat aber
Angst. Du sagst auch was sehr Wichtiges, finde ich, weil was du jetzt gesagt hast, das bedeutet ja, man muss immer Eigeninitiative bringen. Das ist eben auch, was ich immer predige. Ja. Und dann eben auch mal mutig zu sein, zum Hotel zu gehen, zu sagen, hey, guck mal, das ist meine Expertise, wäre das nicht was für euch? Und ich glaube, dieses klassische, ich bewerbe mich auf ein Inserat, das ist ja immer mehr tritt es in den Hintergrund. Ne?
Total. Also wir haben ja überhaupt nicht mit Inseraten, also schon auch, wir haben natürlich schon den Markt auch sondiert, aber eher wenig mit Inseraten gearbeitet, sondern tatsächlich sind wir vorgegangen. Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Wir hatten Jobs im Hinterkopf. Also wir haben halt die Kandidaten gesehen und sagen, richtig cooler Job wäre das oder das, weil wir sie kannten. Und dann haben wir gesagt, wer könnte denn dann ein geeigneter Arbeitgeber sein in der Nähe, damit die nicht umziehen müssen oder wenn sie sogar umziehen wollen, weiter weg oder sogar ins Ausland. Und so sind wir halt auf ganz andere Arbeitgeber gekommen, als wenn du nur über Stellenanzeigen gehst. Und der eigentliche Schlüssel dafür ist das, was ich immer wieder sage, die latente Prägung. Du kannst natürlich auch bei Google oder in Jobbörsen nicht nach einem Job suchen, den du gar nicht kennst, weil du den Suchbegriff kannst, wenn du ihn nicht kennst. Und die latente Prägung von uns ist ja das, dass wir sagen, ich habe halt nur so ein Potpourri von vielleicht 50 Jobs, Feuerwehrmann, Polizist, so das übliche Architekt und so, ne, im Hinterkopf und dann geben das die Leute ein. Und dadurch schränken sie ja auch ihr Fenster total ein. Ne? Also, dass sie sagen so, mir fallen nur 50 Jobs ein, na gut, ich gucke halt mal, was es da so gibt. Wenn du aber mehr Jobs kennen würdest, also auch die, wie sie heißen, und es entstehen ja auch immer wieder neue Berufe, als ich irgendwie bei der Wirtschaftswoche angefangen habe, 98, Social Media Manager gab es da noch gar nicht. Da gab es noch gar kein Social Media. Das ist ein Beruf, der erst in den letzten Jahren entstanden ist. Wenn du nicht weißt, wie der heißt, kannst du nicht suchen. Und das tun halt viele nicht. Deswegen sage ich zum Beispiel auch immer, Leute, lest einfach mal Berufsprofile durch. Geht ins Internet, schaut auch mal euch Berufsprofile an oder Namen, wenn die ihr noch nicht kennt, nicht immer nur dasselbe Zeug suchen. Wer weiß, was da draußen für ein Traumjob auf dich wartet. Dein Traumjob, der wie für dich gemacht ist, du kennst ihn nur nicht. Es gibt ihn, aber du kannst ihn nicht mit Namen benennen.
Ja, total wichtig. Ja.
Horizont auf, ne, irgendwie. Und das ist halt ein Vorteil von uns dreien gewesen.
Ja, und viele, die sagen ja eben so, ich bin irgendwie da so gelandet, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt das bin, was ich jetzt mache. Ne? Also irgendein alter Chef hat dich mitgenommen oder es gab so Umstände und dann landest du da und denkst, was mache ich hier eigentlich? Das habe ich ganz oft. Und ich glaube, dann ist ein Coaching auch mal gut. Ich sage immer, erst mal einen Schritt zurückgehen, damit man dann vorwärts gehen kann.
Ja, ich sehe noch gerade hier bei uns in den Kommentaren, die Claudia Kohn ist da. Hallo Claudia. Claudia ist eine ganz tolle Stimme. Sie hat für meinen Podcast das Intro und das Outro gesprochen. Die Verena ist da. Hallo Verena. Und die Christa Keins ist auch da. Ja, Mensch, wahnsinnig. Ja, ganz viele.
Ja, du hast ja viele weibliche.
Aber ich sehe nur die Kommentare von denen. Ich wollte sie zumindest mal persönlich begrüßen.
Das ist schön. Und alle sagen ja, es ist so wertvoll, eine Arbeit zu haben, die einem glücklich macht und wo die Stärken und das Potenzial entfaltet werden. Ne?
Genau. Ja. Also man kann, das ist jetzt auch wieder eine andere Diskussion. Aber ich finde natürlich auch dieses Thema ganz spannend. Hängen wir den Traumjob manchmal zu hoch? Also allein das Wort Traumjob, das macht ja so, ne, das ist so Schloss Neuschwanstein in Beruf und Karriere, so ungefähr. Und ich denke manchmal ja. Also natürlich ist nicht jeder Job immer eitel Sonnenschein. Es macht auch nicht immer nur Spaß an der Stelle. Ne? So. Und ich glaube, dass wir es manchmal zu hoch hängen und dann kannst du, wenn du den Job auf so einen Sockel stellst, dann kannst du es eigentlich auch gar nicht mehr erreichen. Dann findest du einen solchen Job einfach auch nicht mehr. Deswegen, glaube ich, kann man schon auch vielleicht das Ganze ein bisschen wieder absenken und sagen, okay, ich suche einen Job, der muss kein Traum sein und auch nicht immer. Er ist Realität, aber er passt zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Potenzialen, zu meinen Stärken, zu meinen Leidenschaften. Und das ist, geht mir halt in meinem Beruf auch so. Ich habe jetzt sehr viele Interessen und Leidenschaften und ich lebe die halt aus und habe für mich sozusagen den optimalen Beruf gefunden, wo ich halt an verschiedenen Stellen unterschiedliche Stärken und Talente, die einfach in mir drin sind, ausleben kann. Und das macht mich glücklich und befriedigt mich dann halt auch zutiefst. Und deswegen mache ich meinen Job wahnsinnig gerne. Und es ist halt in meinem Fall vielleicht jetzt gar nicht ein Job, sondern ich hatte ja eingangs gesagt, sind irgendwie ganz viele. Ja. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man sich sozusagen selber glücklich machen kann. Wenn du jetzt fragst, was ist mein Traumjob? Ich könnte es nicht sagen, weil es sind so viele. Ne? Also es sind eher Jobs, aber jeder einzelne, jede Facette bedient irgendwas, was ich gerne mache. Und ja, jede einzelne Facette ist auch manchmal unlustig und überhaupt nicht spaßig. Und das gehört aber nun mal zum Leben dazu. Deswegen zweifle ich aber nicht an meiner Berufswahl oder an der Phase. Und auch das ist eben Phase. Es ist eben auch im Moment so ein Lebensabschnitt. Ich bin heute total glücklicher Unternehmer, jetzt schon seit 10 Jahren. Aber ich war auch jahrelang glücklicher Angestellter. Und ich möchte auch diese Zeit nicht missen. Ich blicke nicht zurück und sage, boah, 13 verschenkte Jahre damals im Verlag und Angestellter. Davor war ich ja freier Journalist und ich sagte ja Fotograf und freier Autor und bla bla bla. Das sind überhaupt keine verschenkten Jahre gewesen. Ich würde sogar behaupten, ich brauchte diese Zeit, um dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Und so kann es eben sein, dass du in verschiedenen Lebensabschnitten verschiedene Phasen durchlebst und dann passt auch der eine Beruf am besten zu dir und dann entwickelst du dich weiter. Und dann ist es vielleicht ein anderer Beruf, der perfekt zu dir passt. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes daran. Ich glaube, entscheidend ist diese Selbstreflexion, dass ich immer wieder über mich selber nachdenke und sage, was passt gerade zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Entwicklung? Wohin möchte ich mich vielleicht auch entwickeln? Und was wird künftig wichtig? Und was könnte ich dann machen? So wie eine Becky, die dann eben sagt, naja, eigentlich möchte ich in die USA. Aber ich gehe jetzt vielleicht diesen Zwischenschritt, auch toll, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß gerade, aber es eröffnet mir die Tür in der Zukunft für mein Traumland. Dann mache ich vielleicht immer noch denselben Job, aber gehe dann vielleicht in das Land, was ich später unbedingt erreichen möchte.
Ja, und ich finde auch immer, die Persönlichkeit von einem nimmt man ja auch mit. Also wenn du immer wieder einen Chef hast, der dich schlecht behandelt, dann musst du ja auch mal bei dir selber ansetzen. Ist es irgendwas, was ich mit mir machen lasse? Also muss ich da an mir arbeiten, meine Haltung ändern? Und das mache ich auch mit meinen Kunden, weil sonst kannst du noch 5-mal den Job wechseln und die Dinge begegnen dir dann immer wieder. Ja. Also das ist ja auch sowas. Ne? Und ich finde, den realistischen Traumjob auch zu zeichnen, also weil sag mal, der muss ja auch irgendwo verfügbar sein in der Wirtschaft. Ja. Das ist ja dann nicht so einfach.
Ross, aber was Wahres. Das erinnert mich total ans Dating. Also ich meine, es gibt ja total viele Parallelen zwischen Beziehung und Dating und Jobwahl und so weiter und Karriere. Es ist erstaunlich irgendwie, aber es sind wirklich viele Parallelen. Und beim Dating ist es ja auch so, da fiel mir gerade eben, als du das gesagt hast, das Wort Beuteschema ein. Also gibt ja ganz viele Frauen, Männer auch, die halt sagen so, ich komme immer an den falschen Partner. So, ne? Und ich denke mir mal, das hat ja nicht was mit den Menschen zu tun, die du da datest. Also schon auch irgendwie. Aber es liegt eigentlich in erster Linie an dir. Wenn du immer wieder den Falschen triffst, dann ist was an deinem Auswahlkriterium nicht richtig. Und dasselbe kannst du übertragen auf den Job. Und kann sagen, wenn du sagst, ich komme immer wieder an miese Chefs oder an fiese Jobs, die machen mich nur fertig, dann würde ich auch sagen, ja, aber wie sieht denn dein Beuteschema aus, deine Auswahlkriterien? Hast du vielleicht einfach Auswahlkriterien, wo du immer wieder, keine Ahnung, nur aufs Geld schielst und sagst, du musst vor allen Dingen stimmen und dann kriegst du halt Jobs, die vielleicht toll bezahlt sind, aber einfach überhaupt nicht zu dir passen. Guckst du auf schillernde Unternehmen, die aber vielleicht gar nicht so toll sind, statt zu den Unternehmen zu gehen, wo du und ignorierst Störgefühle, die es schon beim Vorstellungsgespräch gibt, und überspringst die einfach, oder sagst eigentlich besser nicht. Ne? Also schiel doch vielleicht weniger auf Geld und Image dafür mehr. Dann gehst halt zu einem kleinen, unbekannten Mittelständler, aber die sind total nett und wertschätzend und so weiter. Also nur mal so ein Bild zu sein. Heißt nicht, dass Konzerne schlecht sind und Mittelständler gut und so. Und das kann genauso umgekehrt sein. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, also,
ich glaube, das fängt immer bei einem selber an. Und ich finde immer, die Leute zeigen zu schnell mit dem Finger auf die anderen und ignorieren, dass die 3 Finger auf sie zurückzeigen. Ne?
Ja, das ist schön gesagt, auf jeden Fall, ja. Ja, und vielleicht nochmal auf Jobswitch zurückzukommen, bevor wir das abschließen. Was waren denn die anderen vorher oder was war die Becky vorher und was waren die nachher? Vielleicht so als Idee auch für die. Das ist
auch schon wieder ewig hier. Also
weißt du, dich noch erinnern kannst, ja?
Ja, genau. Also die Becky war vorher irgendwie Customer Care Service, also die hing mehr oder weniger am Telefon in einem Unternehmen. In Bremen und war da kreuzunglücklich. Es war aber auch so eine Corona-Übergangsstation, um sich sozusagen irgendwie über Corona zu retten. Da konnte man dann halt auch viel im Homeoffice arbeiten und so weiter und so fort. Der, wie heißt der jetzt wieder? Der Ingo war vorher Pressesprecher. Der ist allerdings ein paar Mal gewechselt. Der Ingo ist jetzt so ein Kandidat. Der ist dann, den haben wir dann, also ein total schillernder Typ, alleinstehend, aber schon älter. 13 Jahre lang auch oder 11 Jahre lang Pressesprecher beim Mittelständler gewesen, wollte aber auch raus mal was ganz anderes machen. Den haben wir dann zur GOP gebracht. Da konnte er dann sozusagen, das ist eine große Theaterbühnengesellschaft und dann Musical und so Gedöns. Und dann, da konnte er dann so ein bisschen Bühnenkonzepte machen, Showkonzepte, ein bisschen mitcasten und so weiter und so fort. Das hat ihn dann am Ende dann doch ein Stück weit, glaube ich, überfordert. Und dann ist ja, wo ist er danach hingegangen? Boah, weiß jetzt auch gerade nicht mehr. Aber die ist jetzt, glaube ich, in Österreich am Ende gelandet.
Hast du noch Kontakt mit
Österreich? Ja, ja. Also zu dem einen oder anderen habe ich noch Kontakt, na klar. Also ich meine, die können uns ja jederzeit kontaktieren. Dann gibt es den, boah, wie heißt jetzt wieder? Also ich habe echt einen Namenshänger. Das ist echt so, das Alter lässt grüßen. Namen sind echt ein Problem. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, der war vorher Data Analyst, also Name will ich gerade nicht, mit dem habe ich auch ein ganz schönes Abschlussgespräch noch gehabt, der kommt partout, Alex, jetzt habe ich es, der Alex. Ja. Der war vorher Data Analyst, ja, die hintere Synapse, die musste wieder einrenken. Der war vorher Data Analyst, ist eigentlich Soziologe gewesen und ist jetzt bei einem Unternehmen, macht da Öffentlichkeitsarbeit, PR, bei so einem Unternehmen, so einem grünen Unternehmen, die halt Bäume pflanzen und aufforsten und so weiter und so fort. Also auch ein ganz spannender Job sozusagen vom Soziologen, der auch was Sinnvolles machen wollte. Data Analyst hat ihm überhaupt nicht gefallen, hat nur Berichte gemacht und ist dann jetzt als Pressesprecher zu so einem, also ich sag mal despektierlich, Öko-Unternehmen gewechselt, die halt ganz viele Projekte machen. Ein wahnsinnig netter Chef, also auch mit dem habe ich mich lange unterhalten. Auch der sagte, ja klar, hat er die Katze im Sack gekauft und es war auch sicherlich in den ersten Wochen nicht einfach, aber die haben sich beide zusammengerauft und auch durchgekämpft. Das war in der Tat beide nicht einfach, sich dann nach diesem Blindfold kennenzulernen, aber beide waren willig und haben sich aufeinander eingelassen. Das ist übrigens auch so eine Sache. So ein Jobwechsel, gerade wenn es so blind, ich meine, mit dem Fernsehen war eine Extremsituation. Keine Frage, das ist ja nicht normal, dass du kein Vorstellungsgespräch führst. Aber beide oder in allen Fällen, die auch erfolgreich waren, war es so, dass sich sowohl Arbeitgeber als auch unsere Jobswitcher auf dieses Experiment eingelassen haben und bereit waren, auch diese erste Phase, also am Anfang ist die Euphorie groß und dann kommt so der Downer, ne, wo der feststellt, ich muss mich neu eingewöhnen, ich muss meine Rolle finden. Die Kollegen kennen mich nicht. Als Quereinsteiger kann ich auch nicht sagen, ich habe hier 30 Jahre lang Erfahrung, ich bin ja super Zampano, ich kenne mich voll aus. Nee, du fängst ganz unten wieder an. Und das ist schwierig für manche, aber die Erfolgreichen haben sich darauf eingelassen und sind durch dieses Tal durchgegangen.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen aber auch an die Pandemie. Also ich habe da auch noch rekrutiert Informatiker in der Pandemie. Und dann habe ich halt von außen das Gebäude gefilmt mit meinem Handy und bin ins Büro und habe so kleine Filme gemacht, habe gesagt, ja, wir können dich ja nicht einladen, aber schau mal, so sieht's da aus. Das wäre dann der Schreibtisch. Also da probierst du dich ja irgendwie so zu behelfen. Ja. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Leute eingestellt, ohne dass die jemals vor Ort waren. Und ich habe letztens gerade gehört, es ist ja auch schon länger jetzt her, 3 Jahre, ne? Und ich glaube, von 15 noch 4 da. Also es hat schon geklappt, aber man muss sich dann auch was einfallen lassen, ne?
Ja, ja, klar.
Ja.
Also das ist etwas, was mich bei Personalern echt wundert. In der HR-Branche, ich meine, läuft da jetzt auch schon seit 30 Jahren, ja, vielleicht seit 25 Jahren immer wieder mal rum und spreche mit denen, wo ich mir sage, warum macht ihr eigentlich immer noch so Stellenanzeigen nach Schema F?
Ja.
also ich kann mich erinnern, das war damals, das war, glaube ich, eine Tochter von Siemens. Da habe ich mich dann so ein bisschen kritisch zu geäußert. Die hatten ein Video gemacht mit dem Handy, also so ein Selfmade-Video vom Arbeitsplatz. Und dann, hier bist du dann mit deinen Kollegen deinen Arbeitsplatz. Und wahrscheinlich, weil die alle genannt waren und sich nicht vor die Kamera getraut haben, war das halt ein leeres Büro. Und ich habe kritisch in der Karrierebibel darüber berichtet und gesagt, naja, das ist ein eher unglückliches Video, weil da siehst du schon fast wie in Western so die Strohballen durchs Bild wehen irgendwie. Ne? So, das ist jetzt nicht so sexy. Wenn du sagst, hier würdest du arbeiten und siehst ein leeres Büro, wo keiner ist und die Leute...
Genau, die sind alle im Homeoffice, ne? Alle, genau, oder haben alle Burnout.
Ist dann eher unsexy. Aber vom Ansatz her war es genau die richtige Idee. Also ich meine, zeig doch einfach, das ist das Team. Also warum, ne, Bewerbervideos halte ich ja so für den Gamechanger statt Anschreiben. Ich weiß, das Anschreiben ist nicht beliebt. Ich bin großer Fan vom Anschreiben, aber ich hänge nicht an dem Medium Anschreiben, also an diesem Papier. Ja. Die Alternative ist ja in meinen Augen das Bewerbungsvideo, wo ich, als wir machen ja gerade Video, ne, wo man in einem Video in 2-3 Minuten, und ich komme vom Fernsehen, du kannst in 2-3 Minuten extrem viel sagen. Ja, also früher beim Fernsehen hieß es immer, ist der Redakteur auch noch so fleißig, der Beitrag bleibt 1,30, 90 Sekunden, da hast du, das ist der längste Beitrag in der Tagesschau, der ist schon richtig, richtig lang. Doppelte Länge, 3 Minuten, kannst du extrem viel erzählen. Ja, so. Und 3 Minuten über dich, perfekt. Sagt viel mehr als 1000 Worte, Persönlichkeit, Optik und so, alles authentisch, super. Aber umgekehrt, warum machen das Arbeitgeber nicht? Warum zeigen die nicht irgendwie, das ist dein Arbeitsplatz, das sind deine Kollegen, warum stellen die sich nicht vor, ey, wir freuen uns total auf dich und so weiter und wir würden das und das zusammen machen. Da hast du doch gleich einen ganz anderen Eindruck von so einem Job und hast viel mehr Bock, dich darauf zu bewerben. Sag mal, bei denen möchte ich aber gerne arbeiten, die sind ja super nett. Warum machen die das nicht?
Total. Weißt du, und du kannst ja sogar, wenn du sagst, ist ja oft die Ausrede, wir haben das Geld nicht, wir haben das Budget nicht. Ja, dann nimm doch Mitarbeiter und mach die zum Markenbotschafter und mit ihrem Handy.
Zum Beispiel, besser und immer mit dem Handy. Ja. Mit dem Handy kannst du ja heute besser in Qualität. Und sowas zählt doch Authentizität. Entschuldigung, ich falle dir immer ins Wort, aber das muss ich auch sagen, ich bin gerade so in Rage. Da zählt doch Authentizität. Ich will doch gar kein Hochglanz-Image haben. Wenn es um meinen Arbeitsplatz geht, will ich, dass gerade dieses Hochglanz perfekt von der Agentur gedreht für 20.000 Euro, da denke ich doch schon, ist alles gestellt. Das glaube ich doch schon gar nicht mehr. Ja? Wenn da aber der Personaler mit einem Wackelvideo, die sind ja gar nicht mehr wackelig heute, du hast ja einen Bildstabilisator in jedem Handy heute drin, wenn der da mit einem Handyvideo durchgeht und wenn die Leute da einfach authentisch da reinreden, ja, natürlich ist es immer noch geschnitten und die größten Versprecher nimmst du natürlich raus, aber es ist doch 1000-mal authentischer und glaubwürdiger als von irgendeiner Agentur und Kostenpunkt ist so.
Total. Und also es gibt eine Firma in Zürich, da habe ich selber mal einen Kurs gemacht, Smoovie heißen die, und die zeigen dir in einem Tag, wie du mit dem Handy einen coolen Film drehst, also so ein 3-Minüter kannst du für dich selber machen, kannst du in deiner Firma machen, total easy, mit jedem Smartphone. Und ein Coach hat mir mal gesagt, wenn du dich nicht selber schämst für deine Beiträge von vor 2 Jahren, dann hast du dich ja nicht entwickelt. Ja. Und ich denke auch manchmal, wenn ich altes Material von mir anschaue, um Gottes Willen, ist ja furchtbar. Aber das ist ja auch okay, ja, weil man entwickelt sich weiter.
Ja.
Und ich glaube auch beim Bewerber, die erwarten jetzt nicht super Hochglanz, die, ja.
Nee, also ich sage, Hochglanz hat bei mir auch immer den Verdacht, hat einen Grund. Also goldene Fassade und dahinter Baustelle. Ich will, zeig mir das Ding, so wie es echt ist. Und nochmal, wir haben auch immer gesagt, Social Media ist so ein Persönlichkeitsverstärker. Also wenn du total nett bist, dann kommt das in Social Media raus. Wenn du, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf in einer Sendung, wenn du ein Arschloch bist, kommt es aber auch raus. Und dasselbe passiert natürlich auch bei Arbeitgebern. Und ich glaube, davor haben die am Ende Angst. Der Job ist halt nicht so cool, wie sie dir verkaufen wollen. Ich denke, dann ist aber das Image-Video nicht die Lösung, weil es bleibt immer noch fake, sondern arbeite dann an deiner Firmenkultur und an dem Job, dass die attraktiver wird. Du kannst doch nicht die Symptome immer nur mit einem Pflaster überkleben und sagen, ja, wir wissen, eigentlich sind wir ein scheiß Arbeitgeber. Mit einem geilen Image-Video könnten wir da so ein Pflaster drüber kleben, dann kriegt es keiner mehr mit. Doch, kriegen die Leute mit. Heute ist vorbei. Arbeite doch mit 20.000 Euro oder noch mehr an einem gescheiten Jobprofil in irgendeiner Form.
Oder schön wäre ja schon zu antworten, wäre ja schon schön. Also ich habe immer mehr Kunden, die kriegen gar keine Antwort. Oder
ja, natürlich.
Ich habe gerade gelesen im Jobinserat, da stand ohne Witz, Wenn Sie keine Antwort von uns bekommen, betrachten Sie dies als Absage.
Ja, genau. Wenn ich mich nicht bewerbe, betrachte das gleich als Nichtbewerbung. Ja, so, also,
genau.
Also, ja. Unglaublich. Also, wo ich mir auch denke, ich meine, okay, es gibt halt vielleicht noch Arbeitgeber, die können sich das leisten.
Aber wie lange noch, ne?
Genau. Ja, vielleicht gibt es schon Branchen oder sowas, die nach wie vor überlaufen werden. Also ich würde mal sagen, in meiner Ex-Branche oder immer noch Branche, je nachdem, wie ich mich zählen würde, also Medien, ich glaube, Medienberuf ist immer noch wahnsinnig beliebt bei jungen Leuten, ne, so in den Medien oder Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es bei Fernsehsendern aussieht, gerade auch für Volontariate. Ich könnte mir vorstellen, dass die immer noch. Also ich weiß damals, ich habe mich beim WDR mal irgendwann für ein Volontariat beworben. Da gab es, glaube ich, 3.000 oder 5.000 Bewerber da drauf. Ich war dann in den letzten 10 und so, bin sogar noch eingeladen worden. Also bin sehr weit gekommen, glücklicherweise, habe die Stelle aber trotzdem nicht gekriegt. Was doppelt frustrierend war, egal, andere Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass die, also solche Branchen gibt es immer noch. Die haben halt dann, wenn wir hier 10 Volontariatstellen oder 5 haben und wir haben 3.000 Bewerber, da kannst du dann. Ist auch nicht gut, ne? Also ich finde immer, es ist keine Rechtfertigung für schlechtes Benehmen oder fehlende Manieren, ne? So, bitte nicht falsch verstehen. Aber es gibt wahrscheinlich schon noch so Branchen, wo die sagen, wir können es uns leisten. Also finden uns die Leute halt scheiße, wir haben trotzdem 3.000 Bewerber, wenn es 2.000
Bewerber gibt. Ja, oder weißt du, diese Riesenstrahlkraft gibt es ja auch. Ich habe ja über 10 Jahre für die Messe Schweiz gearbeitet und die Art Basel war halt die Abteilung, die ich betreut habe von der großen internationalen Kunstmesse. Und da mussten wir regelmäßig Inserat aufschalten, nach 3 Tagen vom Netz nehmen, weil wir schon 200 Bewerbungen hatten. Ja,
so.
Und es ist dann natürlich, es hat einfach so eine Strahlkraft, international, Glamour, Kunst.
Genau,
und
klar.
Und wenn Glamour. Du dann einmal das in deinem CV drin hast, ist das natürlich auch gut fürs weitere Fortkommen.
Ja, so ein Unternehmen, also mir fällt jetzt auch in der IT natürlich ein, Google und Co. Ne?
Ja.
Also wenn du so bei solchen Arbeitgebern irgendwann in deinem CV drinstehen hast, hier war es bei Google oder sowas, das ist halt auch so ein Türöffner dann für viele weitere Jobs. Und deswegen kann schon sein, dass es ein paar Arbeitgeber gibt, die sich das leisten können. Aber in der Tat, ich würde mal behaupten, das Beispiel, was du da kennst, das sind dann irgendwelche Mittelständler manchmal auch, wo ich mir denke, die benehmen sich wie Google, sind es aber nicht.
Ja,
das
ja.
Doppelt und dreifach. Aber wie gesagt, ich will kein Kollegen-Bashing betreiben, aber wie gesagt, manche Personaler, da damals auch, wie gesagt, bei JobSwitch, ich habe sie nicht verstanden. Die sind schon ein bisschen oldschool unterwegs, sowohl in der Ansprache, auch wie gesagt, im Verhalten. Also, wenn ich kein Vorstellungsgespräch machen kann, dann nehmen wir den nicht. Okay, dann nicht. Ja.
Ja, es gibt halt schon noch einige, die machen es, wie sie es immer schon gemacht haben. Und also ich habe selber über 2.000 Leute eingestellt. Es müssen wahrscheinlich so 10.000 Interviews gewesen sein. Und ich habe nie jemandem schriftlich abgesagt, der bei mir saß. Also wenn ich es zu Hause gemacht habe, ich habe immer angerufen, weil ich fand, das ist einfach für mich, also für mein Empfinden ist das einfach der Respekt, schnell kurz anzurufen. Das wurde auch immer sehr geschätzt und dann entstehen ja auch Beziehungen, dass man sagt, du hattest dieses Mal nicht geklappt, aber vielleicht dann beim nächsten Mal.
Genau.
Und so sollte es, glaube ich, dann eigentlich auch sein.
Ja, und nochmal, die Leute reden ja heute über dich. Also es endet ja nicht mit der Absage, sondern die reden halt über dich, behalten dich im Hinterkopf. Und wenn du dich gut benommen hast, also nochmal, ich rede heute auch nicht schlecht über den WDR. Ja, also die haben mich halt damals abgelehnt. Ich nehme das ja nicht persönlich. Ja, das war
ist eine Geschichte
damals, aber ich werde auch heute manchmal vom WDR interviewt oder sowas. Ist ein toller Sender bei mir in Köln, nette Kollegen da, keine Frage. Es hätte auch nicht gepasst. Heute sage ich sogar, es war gut, dass sie mich nicht genommen haben. Hab damals als junger Mensch so nicht gesehen. Bist du erstmal enttäuscht, aber ist doch super, ja. Also ich meine, so wie es am Ende gelaufen ist. Und am Ende des Tages reden die Leute über dich, behalten dich im Hinterkopf und vielleicht bewerben die sich nochmal, aber vielleicht empfehlen sie auch jemand anderem, geh doch mal
da. Total,
dahin,
ja.
Wenn der dazu passt,
ich habe immer meinen Mitarbeitern auch gesagt, weißt du, der Bewerber von heute ist vielleicht der Kunde von morgen. Also,
zum Beispiel, das kommt ja auch mal dazu. Na klar. Und das ist kurzsichtig gedacht an der Stelle. Ne? So, ich meine, es gibt es umgekehrt auch auf Bewerberseite. Ich bin ja heute selber Arbeitgeber und ich meine, dieses Thema Ghosting, sage ich dir ganz ehrlich, kenne ich auch auf Arbeitgeberseite. Ne? Also ich habe auch schon Bewerber gehabt, die melden sich, bewerben sich bei dir, dann rufst du die an, sagst, ja, lass mal einen Termin machen. irgendwie für ein telefonisches Vorstandsgespräch oder hier per Zoom, Teams oder sonst was. Und dann sind die weg. Melden sich einfach nicht mehr. Oder du hast mit denen ein gutes Gespräch, das ist alles total super und sagst, okay, lass uns nochmal persönlich treffen. Und die reagieren einfach nicht mehr. Ja. So, sagen noch nicht mal ab, ich habe jetzt was anderes gefunden oder sowas. Gibt's auch, ja. Oder wir hatten auch schon Fälle für Vertriebler oder sowas. Weiß noch, bei unserer Jobbörse, da haben wir dann mal eine Kandidatin gehabt, die sich beworben für den Vertrieb. Und dann haben wir der gesagt, es gibt ein Grundgehalt und natürlich dann Boni obendrauf, also Umsatzprovision, was im Vertrieb völlig normal war.
Ja, klar.
Und dann hat die sich hinterher beschwert, sozusagen hat uns dann abgesagt, meinte so, die kapitalistische Einstellung, die wir da hätten, die würde überhaupt nicht zu ihrem Weltbild passen. Ich denke mir so, hast du dich gerade für einen Vertriebsjob beworben? Ja. Was heißt hier kapitalistische Einstellung? Ich meine, ja, du sollst verkaufen. Ja, das ist im Vertrieb so. Ja, was hat die gedacht, dass die Leute anrufen, ja, sagen, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken, Mate-Tee oder sowas. Ja, irgendwie, wenn alles gut, die Welt ist schön und dann kommt's Geld rein oder so. Nee, also manchmal, wie gesagt, du erlebst auch total irre Geschichten, wenn
ja, du ja, halt ja, auf der Seite schreibst. Jetzt, ich fand es lustig als Beispiel, wenn ich in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, in New York, habe ich teilweise rekrutiert für die Art und dann standen die ja beim Zoom-Call zum Beispiel in McDonald's in der Schlange, ne? Und dann so, einen Moment, ich muss schnell meinen Burger bestellen. Also wir haben uns kaputt gelacht, weil das kennen wir ja gar nicht in Europa. Aber anscheinend scheint es relativ normal zu sein in den USA oder dass du in der U-Bahn sitzt oder im Park und so. Ne? Ja. Und so dann kulturelle Unterschiede. Ja.
Also es ist schon, okay, das ist andere Länder, andere Sitten, ne? Irgendwie, das ist dann schon gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, ich glaube, man in dem Markt erleben beide Seiten, deswegen habe ich auch Verständnis für beide Seiten, die dollsten Dinge. Der Stefan meckert
nichts gegen
Mate-Tee. Wobei, du hast Mate-Tee geschrieben. Also Mate-Tee kenne ich nicht, aber Mate-Tee ist auch okay, keine Frage. Ja, also von daher alles gut. Ne? Ich wollte nur sagen, so als Beispiel. Ne? So, aber beide Seiten erleben, glaube ich, die abstrusesten Geschichten. Und ich habe Verständnis für beide. Sowohl für Bewerber, die sagen, Gott, was ich da schon erlebt habe. Aber ich kenne auch Personaler und kann es genauso erziehen. Die sagen also, was wir manchmal erleben. Und ich glaube, beide könnten ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben. Mhm. Sagen, hey, wir wissen, es gibt auf beiden Seiten völlig abstruse Geschichten, ja, wo du denkst so, was läuft hier gerade für den Film, wo ist die versteckte Kamera, ja. Mhm. Aber meine Güte, es ist eben auch wie in einer Beziehung, wie beim Dating. Ich glaube, wer Single, also ich bin ja jetzt schon seit 35 Jahren raus, aber wer Single ist und datet oder so, erlebt wahrscheinlich auch die dollsten Geschichten. Ne? So, wo du sagst so, was war das jetzt für eine Begegnung? Na, hallo?
Ja, ja, stimmt.
Ja, also von daher, ich glaube schon, wenn du da halt in so einem Matching-Prozess drin bist, muss man das einfach hinnehmen. Und dann ist es einfach vielleicht auch eben nicht naiv, dass du sagst, ich rechne auch damit, dass da solche Geschichten passieren. Nimm es mit Humor, nimm es sportlich, sagst, okay, wieder eine Erfahrung, eine lustige Geschichte erlebt, kann ich meinen Enkelkindern mal irgendwann erzählen, das ist auch toll. Oder der Katrin in der nächsten Sendung.
Genau. Ja, ich rate ja auch mal meinen Kunden, so viel wie möglich zu netzwerken. Also weil eben dieses Inserat, das ist ja immer mehr out. Und man sagt ja auch statistisch gesehen, 2/3 der Stellen gehen ja unter der Hand weg, also dieser verdeckte Stellenmarkt. Mhm. Und so ominös ist es ja gar nicht, weil eine Kundin meinte gerade letztens, der versteckte Stellenmarkt, weil es für sie sowas, oh, wie komme ich denn da hin, ne? Sowas Geheimnisvolles. Und da meinte ich, du, es ist nicht so schwierig. Das heißt einfach Netzwerke, tausch dich bei LinkedIn aus, geh vielleicht zu Events.
Ja, genau.
Ja, und dann denke ich, man kann sich ja auch, wenn man die Branche wechseln möchte, kann man ja auch sagen, ich gehe einfach mal auf so ein Branchenevent von der Branche, in die ich hin möchte, oder ich vernetze mich da bei LinkedIn mit netten Leuten, ich kommentiere mal was. Also
sichtbar werden ist, glaube ich, schon was ganz, ganz wichtig ist. Und mit Sichtbarkeit und da kann man jetzt schon wieder auch ein schönes Stammtischgespräch führen. Damit meine ich nicht unbedingt, dass es immer darum gehen muss, Reichweite zu bekommen oder der nächste Influencer zu werden und so weiter. Also Sichtbarkeit reicht aus, wenn dich die richtigen Leute kennen.
Ja.
Ne, also du brauchst auch keine 100.000 Follower für Sichtbarkeit. Wenn dich die richtigen Leute kennen, reicht das allemal. Und LinkedIn ist eine tolle Sache, keine Frage. Aber ich glaube, wir sind in letzter Zeit so jetzt sage ich schon ein bisschen frech, besoffen von Online und Social Media, dass wir Real Life ein bisschen schlabbern lassen und vergessen. Und meine Erfahrung, aber vielleicht bin ich old school, aber ich kann dann halt auch nicht aus meiner Haut. Meine Erfahrung ist persönliche Kontakte. Also wenn man sich tatsächlich mal vis-à-vis getroffen hat, zusammen Kaffee getrunken hat oder meinetwegen abends an der Bar ein Bierchen oder sowas, das sind andere, qualitativ ganz andere Kontakte, als wenn du dich nur virtuell kennst. Ich kenne wahnsinnig viele Leute virtuell, keine Frage. Aber wenn ich die Leute schon mal persönlich getroffen habe, das sind die wirklich belastbaren Kontakte. Also persönlich heißt nicht, dass ich sie mal auf irgendeiner Jobmesse für 3 Minuten gequatscht habe oder so. Aber wirklich mal dieses, ich nehme mir mal eine Stunde Zeit, ich quatsch mal mehr, ich lerne dich ein bisschen besser kennen, ich trinke vielleicht auch mal einen Wein oder ein Bierchen mit dir, das ist, oder ein Wasser, das ist, oder ein Mate-Tee. Ja, also egal was. Das sind andere Qualitäten. Und ich glaube, dass wir das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, vielleicht auch durch Corona, da ging es ja nicht, dass wir das ein wenig geschlabbert haben. Und meine Empfehlung wäre, Leute, trefft euch mal wieder real. Geht wieder auch so treffen. Irgendwie viele Kontakte, die ich heute noch habe, auch in meinem Business-Netzwerk im Erweiterten, das sind gerade die Belastbaren, das sind Leute, die ich persönlich getroffen habe, immer wieder.
Ja, oder bei einer Weiterbildung, weißt du, da treffen sich ja schon die mit denselben Interessen, genau.
Man auch mal. Ein Leitgenosse sozusagen, hat genau, dieselben, genau. Muss durch dieselbe Prüfung gehen, muss dieselben Sachen büffeln und lernen. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten in Real Life, wo man sich sozusagen annähern kann, persönlich kennenlernen kann. Und das finde ich extrem wichtig. Also, dass man sich da auch, also nichts gegen Online und Sichtbarkeit im Netz. Ist wichtig, will ich gar nicht in Abrede stellen, ne? Aber das eine tun und das andere nicht lassen.
Ja, und nee,
das eine
alles
tun und setzt, das andere nicht lassen, so rum.
Ja. Genau, und alles setzt ja voraus, dass man weiß, wo man hin möchte, weil sonst kann man ja nicht diese Leute treffen, was du vorhin gesagt hast.
Wobei beim Netzwerken, also es hilft natürlich, wenn du schon in die richtige Richtung kanalisierst, aber es sind ja die Loose Ties, also die losen Kontakte, die oftmals die besseren sind. Ich würde das an der Stelle gar nicht einschränken wollen. Also viele Ideen, die ich bekommen habe, bekomme ich manchmal aus Ecken, die gar nicht zielgerichtet sind. Also jetzt nicht unbedingt von meinen Karrierekollegen oder sowas, sondern da kriege ich halt Anregungen von Leuten, die ich halt kenne in irgendeiner Form. Du kommst von Hölzgen auf Schöckchen im Gespräch, auf einmal denkst du so, wow, das ist ja richtig toll. Und ich glaube, gerade nochmal Stichwort latente Prägung, das tut den Leuten auch ganz gut, wenn du halt zwischendurch auch mal offen bist, dich mit anderen Leuten unterhältst aus anderen Branchen und vielleicht kriegt man da eine Idee für ein Berufsprofil oder einen Job oder einen anderen Wechsel irgendwo hin, wo du sagst, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Die Idee, das ist nicht auf dem Radar. Deswegen eher breit aufstellen.
Und es braucht Zeit natürlich, die man mitbringen muss, um sich da drauf einzulassen. Ne?
Absolut, genau.
Ja, genau. Ich sag als Coach, ich bin ein bisschen eine Abkürzung, aber den Weg gehen muss man schon selbst.
Ja, das sowieso. Also auch das haben wir unseren Kandidaten bei JobSwitch immer gesagt, die Türen machen wir auf, aber durchgehen müsst ihr natürlich selber. Ne? Also wir können Händchen halten bis zur Firmenpforte und dann Blindfold, aber dann durchgehen und den Job machen müsst ihr. Also das ist jetzt nicht sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Machen Türen auf. Das können wir auch als Coaches. Wir können Türen aufmachen, wir können Perspektiven eröffnen und sagen, denk mal darüber oder was sind deine Stärken, was sind deine Leidenschaft, lerne dich besser kennen. Mit den richtigen Fragen bringst du die Leute ja auch dazu. Etwas, was man nicht sieht im Fernsehen, was aber ganz, ganz wichtig ist, häufig auch, dass du eben Fragen stellst. Also so ein klassisches Coaching ist ja diese Unterscheidung, kann man jetzt wieder sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr fundamentalistisch werden und sagen, der Trainer trainiert, der Coach, der Berater berät. Aber so ist es ja auch. Der Coach stellt halt vor allen Dingen Fragen, aber durch die richtigen Fragen kannst du die Leute natürlich auch öffnen in irgendeiner Form. Total. Manchmal braucht es ja auch diese unverstellte Perspektive, dass einer sagt, ich hätte eine Idee, aber bevor ich sie ausspreche, frage ich dich einfach mal. Vielleicht kommst du ja selber drauf, aber und das ist jetzt nicht suggestiv, sondern wir gucken einfach mal, in welche Richtung du selber gehst.
Ne? Ich hatte eine Kundin mal, fällt mir gerade ein, das Beispiel, die war Leiterin in der Technik. Also die hat wirklich Techniker geleitet und dann kamen wir so drauf, dass eigentlich Klinikmanager super wäre. Weißt du, da bist du ja verantwortlich von einer Klinik für den wirtschaftlichen Erfolg und hast viele heterogene Menschen, die du führst. Und dann wusste sie nicht so richtig, ob das jetzt eine gute Idee ist. Und dann haben wir einfach gesagt, weißt du was, frag doch mal irgendeinen Klinikmanager, von LinkedIn angesprochen, darf ich mal mit dir eine Stunde mich treffen? oder halt online treffen und mal fragen, was du so tust. Ja. Und dann war das wirklich so, dass der super Tipps auch geben konnte. Ja. Und dann hat sie ein Vorstellungsgespräch gehabt und hat dann auch, vielleicht auch wegen der Hilfe, hat sie sehr gute Antworten gegeben und wurde als Quereinsteigerin auch genommen dann.
Ja, so. Und genau das ist es. Da hat sie sich halt auch mal mit jemand anderem unterhalten. Also nicht nur immer so fokussiert, ich muss mich immer nur mit den Leuten an, die so einfach mal mit anderen Leuten, und denkst du, was, eigentlich ein cooler Job? Das macht ja richtig Spaß. Das könnte zu
ja.
Ne? Also manchmal braucht es denjenigen oder diejenige, die dann halt so mit den richtigen Fragen dich dazu bringt, auch mal sowas zu wagen.
Ja, ja, ja.
Und das Zweite ist, dass du halt machen musst. Da sind wir wieder, was du gesagt hast, beim Engagement, also Eigeninitiative. Und dann sprich die Leute doch mal an und sag.
Nein, die sind ja eigentlich nett. Die Leute sind eigentlich ja hilfsbereit und nett. Also, ja, total. Ne?
Dafür ist dann online natürlich cool. Wenn ja, Leute mal aus deiner Nähe kommen, dann würde ich auch sagen, dann versuch dich doch mal auf einen Kaffee zu treffen.
Ja, ja. Ich hatte noch ein anderes lustiges Beispiel. Da war eine Dame, die war Optikerin und, nee, stimmt nicht. Was war denn das? Irgend so ein Beruf, der am Aussterben war. Und dann kam, doch, ich glaube schon in der Optik. Aber das gab es nicht mehr so auf dem Markt. Und dann kamen wir irgendwie auf Mikroskope, weißt du, dass das ja auch artverwandt ist. Und dann haben wir bei so einer Firma, die Mikroskope vertreibt, hat die so einen Servicetechniker angeschrieben mit meinem Drängen, weil ich immer gesagt habe, komm, trau dich, mach mal jetzt. Da war das, und sie war 55, glaube ich, und der junge Herr war so 21. Und da hat sie so geschrieben, du, was müsste ich denn machen, um dein Kollege werden zu können? Ne? Und dann sagte er, ich weiß nicht, ich renne mal schnell zum HR und frag. Und dann, es war total nett. Und dann haben die gesagt, ja, doch, bitte Bewerbung schicken, können wir immer brauchen.
Ja.
Und es war auch so ein nettes Erlebnis, ja.
Ja. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du dich einfach traust aus deinem Schnecken raus und wenn du aktiv wirst. Leider gibt es immer noch sehr, sehr viele, ich erlebe das ja, du wahrscheinlich auch, sehen wir ja auch ständig auf Social Media, die dann eher in den Kommentaren schreiben und jammern in irgendeiner Form, so wie scheiße das alles ist und ich kann aber nicht. Und ich sage immer, so einer meiner Leitmotive ist ja, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Und da gehen unglaublich viele Energien und Zeit in das Gründe finden.
Ja, ja, ja.
Und ich sage, nimm das und pack es in Wege finden. Ja, und dann öffnen sich auf einmal ganz neue Türen. Und im Übrigen Facebook-Kommentare schreiben oder Jammer-Kommentare, egal wo, ob das auf LinkedIn, Facebook, Insta oder sonst was ist, ändert dein Leben nicht. Das ventiliert, das verstehe ich, ne? Das ventiliert manchmal Frust. Und da muss das raus und da muss man sich irgendwo abreagieren. Und Social Media ist da ein wunderbares Auffangbecken für. Da kannst du einfach mal so, auskotzen, auf Deutsch gesagt. Aber es ändert ja dein Leben nicht. Am nächsten Tag stehst du auf, bist immer noch in demselben Job, in dem du nicht glücklich bist. Also was hat der Kommentar gebracht? Gar nichts. Was hat er geändert in deinem Leben? Gar nichts. Kurzfristige Erleichterung, Linderung, aber es ist auch noch wieder so ein Pflaster, was nichts ändert. Nimm die Energie und ändere was.
Ich sage immer bei mir im Coaching, in der ersten Stunde, ich habe ja auch Leute, die entlassen worden sind, ja, da in der ersten Stunde darfst du jammern, was das Zeug hält. Und ab der zweiten Stunde, da arbeiten wir dann an der Zukunft. Genau.
Pass auf, ich verstehe das mit dem Jammern, also alles okay, das ist ja Mensch, es geht mir manchmal nicht anders, wenn es bei mir manchmal, ich übrigens bin auch nicht nur erfolgreich, ja, also auch bei mir gibt es Berg- und Talfahrten, ganz normal. Und ja, dann erlaube ich mir auch mal, dass ich mich so richtig auskotze. Das mache ich aber eben nicht in Social Media. Dafür hat man Freunde oder eine Frau, die muss das dann aushalten. Oder ein Mann, also ich habe halt eine Frau. So. Und dann regst du dich mal auf und ab. Und dann ist aber auch gut. Und dann sagst du so, und jetzt, was ist die Lösung? Was mache ich dann raus? Das finde ich ist der einzige Weg.
Nur wer da klemmt oder wer sagt, da klemmt es irgendwo bei mir, der darf sich ja gerne bei dir melden oder bei mir, ne? Also darf man dich anschreiben, weil jetzt sind wir ja auf LinkedIn heute, darf man dich einfach anschreiben, nehme ich an. Darf
man anschreiben, aber, du siehst natürlich den Hintergrund, der ist nicht geblurrt, der ist echt.
Ja, genau. Ja, nicht diese Woche.
Nee, auch nicht die nächsten Wochen. Also ich bin bis Ende April noch auf Mallorca und bin hier in der Finca. Ich verlege dann immer meinen Firmensitz hierher und einfach, weil ich das früh, ich brauche Sonne. Ich bin so ein Sonnenanbieter. Irgendwie und ich brauche Sonne und das Frühjahr, was soll ich euch sagen, in Deutschland, na, ist halt im Moment, ich will auch keinen neidisch machen, das sorgt nur, dass deine Einschaltquote jetzt runtergeht, aber es ist ja leider so, das Frühjahr in Deutschland ist halt immer irgendwie so und das macht mich depressiv, also ich merke, das Januar ertrage ich noch so, aber ab Februar kriege ich Hummeln irgendwie, dann brauche ich Sonne und das ist halt hier einfach und ich liebe die Insel, bin jetzt schon seit 20 Jahren jedes Jahr auf der Insel irgendwie und hier ist halt echtes Frühjahr noch, ne? Deswegen bin ich halt gerne hier. Und es kommt dazu, ich habe immer weniger Zeit für echte, also 1:1 Coachings. Ich mache halt sehr viel mittlerweile aus der, anders geht es nicht, aus der Retorte durch Online-Kurse. Mhm. Ich sage, kannst du mich auch haben, aber es ist halt nicht 1:1 live. Ich denke, ich werde in Zukunft auch mal mehr hybride Sachen mal versuchen oder auch wieder mehr Live-Videos. Die mache ich aber lieber von zu Hause, da habe ich ein Studio. Das ja, aber ich habe halt sehr wenig Zeit. Also ja, ich will nur nicht zu viele Hoffnungen machen. Ja. Und man kann mich anschreiben und wenn ich Zeit habe, dann ja. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es klingt latent arrogant, deswegen tue ich mir immer schwer, aber ich suche mir die Sachen auch raus. Also mittlerweile ist es einfach so, ich muss auch selber Bock haben auf die Herausforderungen, auf den Menschen, auf den Job, für mich jetzt den Job, ne, wo ich dann sage, da habe ich dann auch Spaß dran. Ich darf, und dafür bin ich sehr dankbar, ich darf mir das zum Glück raussuchen, ich kann es mir leisten sozusagen, aber ich will es lieber gleich sagen, dass hinterher keiner enttäuscht ist. Ne? Also ich möchte...
Ja, klar. Ne? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich bin auch derzeit fully booked, aber ich habe einen Platz ab April, wenn jemand sagt, es klemmt ganz doll, ich brauche sofort Hilfe, kann ich einen Platz anbieten ab April und dann bin ich auch wieder fully booked. Ja, genau.
Was ich allerdings tatsächlich mache, und das ist eine Sache, die mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ich nehme einmal im Jahr, manchmal auch zweimal, es kommt immer darauf an, wie lange das dauert, nehme ich eine Pro-Bono-Geschichte. Also ich coache tatsächlich einmal im Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr ein, aber das sind dann wirklich Fälle handverlesen, ne? Also die ich raussuche, und dafür kann man sich, naja, bewerben ist jetzt auch Quatsch, ich habe keine Stellenausschreibung dafür, ne, in dem Sinne, sondern aber man kann sich halt im Prinzip dafür bewerben, wo ich sage, einmal pro Bono, das mache ich aus Überzeugung, weil ich sage, ich möchte auch was zurückgeben. Also es geht nicht immer nur um Verkaufen, es geht nicht immer nur um Geld verdienen. Wie gesagt, Helfersyndrom hatten wir am Anfang auch. Und ich finde, das Leben war sehr gut zu mir. Und deswegen will ich auch ab und zu was zurückgeben. Und dann nehme ich halt nichts dafür. Ne? So, das mache ich
das
dann halt
schön,
auch.
Das ist schön, ja.
Ne? Also das finde ich, das sollte man dann halt auch einfach mal machen, wo ich sage, so einmal im Jahr ein Fall oder zwei Fälle nehme ich dann schon mal. Da nehme ich auch kein Geld für, sondern da mache ich dann einfach mal für jemanden.
Ich mache das auch und ich finde es ganz toll, wenn man sagt, das Leben war gut zu mir, ich kann das auch zurückgeben.
Ja, finde ich auch. Also das ist irgendeine Sache, die habe ich halt früher auch schon immer gelernt, wenn du so Eigentum verpflichtet, steht, glaube ich, in Artikel 3 Grundgesetz, das kann man so und so auslegen. Und ich habe mal gesagt, Erfolg verpflichtet. Irgendwie, wenn du erfolgreich bist, und jetzt will ich nicht wieder küben oder so, ne? Gibt dann die Typen, die gleich wieder mit ihrer Rolex irgendwie im Bild rumwedeln oder so. Ich habe keine Rolex, ja. So, ich finde, wenn du erfolgreich warst und dankbar dafür bist, was du sein solltest, Klammer auf, Klammer zu, dann kann man auch mal was zurückgeben.
Auf jeden Fall. Ja, wir sind auch schon, wir haben schon ein bisschen überzogen sogar und immer noch sind alle Zuschauer da. Also vielen Dank,
dass ihr so viel,
ja, genau, dass wir so viel Geduld hattet mit uns. Es war ich fand es eine ganz tolle Sendung und auch richtig schön, deinen Input hier zu bekommen. Genau, und ja, vielleicht wieder auf ein anderes Mal. Und natürlich auch vielen Dank, dass du deine Ferien kurz unterbrochen hast hier für uns.
Es sind keine Ferien, ich arbeite. Ja. Also ich habe hier nicht 2 Monate Urlaub, das wäre schön.
Es müsste dir auch gegönnt sein, genau.
Ja, und, ich arbeite hier. Also das ist einfach nur, ich habe halt, das ist das Schöne, man muss es ja auch ausnutzen. Ich habe halt so einen Internet-Fuzzi-Job, ja. Ich brauche einen Laptop, einen WLAN und ein Handy oder sowas. Und dann kann ich von überall auf der Welt arbeiten und hier ist ein gutes WLAN, also von daher, dann muss man das ausnutzen. Deswegen, ich sitze hier nicht nur den ganzen Tag rum.
Ah, nicht und ich hätte es dir schon gegönnt.
Fantastischen Tool, sondern kann ich doch gar nicht reinspringen, die ist sehr kalt. Also okay. Das ist schon eine Mutprobe hier, von daher nicht beheizt. Ich arbeite.
So, ja gut, dann in dem Fall einen guten Arbeitstag.
Dankeschön.
War sehr schön. Und bis auf bald, ne?
Ja, gerne. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung und allen, die zugeschaut haben. Danke ich für die Geduld und das Zuschauen und von daher immer wieder sehr, sehr gerne.
Ja, macht's gut, ihr Lieben, und bis bald.
Genau, bis dann. Tschüss.
Das war's für heute vom Karriereweg-Podcast. Ich hoffe, du hast einige Goldkörner an Wissen aufgeschnappt, die dir dabei helfen werden, deine Karriereleiter emporzuklettern. Buch dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir, wenn du den nächsten Schritt auf deiner Karriereleiter gehen willst. Ich freue mich auf dich und auf unser persönliches Kennenlernen. Alles Liebe, deine Katrin.